Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Noch ist nicht klar, mit welcher Wucht die Omikron-Welle in Deutschland einsetzt. Fest dürfte aber stehen, dass Corona zu Jahresbeginn eine große Herausforderung bleibt und damit auch viele Nebeneffekte. Zum Beispiel das sogenannte Post-Covid, also langfristige Beschwerden als Folge einer Infektion. Die Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik Jena betreibt als eine der wenigen Einrichtungen in Deutschland eine spezielle Ambulanz für Post-Covid-Patienten. Mit dem Klinikdirektor, Professor Andreas Stallmach, konnten wir vor der Sendung darüber sprechen. Und die erste Frage an ihn lautete, was der Unterschied zwischen Long-Covid und Post-Covid ist.
Der Begriff Long-Covid beschreibt Symptome, Beschwerden, die nach einer akuten Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auftreten. Und der Begriff Post-Covid beschreibt Symptome und Beschwerden, die dann länger als 3 Monate nach der Infektion beim Patienten das Bild dominieren.
Warum ist diese Unterscheidung wichtig?
Für den Betroffenen ist sie irrelevant. Für das Verständnis und für die Entwicklung von Behandlungsformen ist es wichtig. Wenn wir also für Patienten mit Post-Covid neue Behandlungsformen etablieren wollen, dann müssen wir sicher sein, dass es sich tatsächlich um lang anhaltende Post-Covid-Beschwerden handelt. Das heißt, wir müssen das Patienten so gut wie möglich definieren.
Und hierfür genau.
Helfen uns die Begriffe.
Und wie stellt man dann fest, ob ein Patient Long-Covid oder Post-Covid genau hat?
Das ergibt sich aus der zeitlichen Dimension. Long-Covid beginnt 4 Wochen nach der akuten Infektion. Post-Covid beginnt 12 Wochen nach der akuten Infektion. Das heißt, wenn ein Patient in unsere Ambulanz kommt und berichtet, er hat vor 3-4 Monaten eine akute SARS-CoV-2-Infektion gehabt, er leidet jetzt unter den typischen Beschwerden, dann ist der Begriff Post-Covid gerechtfertigt.
Wie groß ist das Risiko für generell Infizierte, Post-Covid-Merkmale zu entwickeln?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil eine belastbare Antwort sich aus populationsbasierten Untersuchungen ergeben würde. Bedeutet, alle Menschen, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, also auch Menschen mit sehr leichten Verläufen, vielleicht sogar Menschen ohne Symptome, müssten systematisch nachverfolgt werden, nach 3 oder 6 Monaten befragt werden, ob sie unter Folgen der Infektion leiden. Und aus solchen Untersuchungen kann man die Häufigkeit dann genau abschätzen. Wir gehen zurzeit davon aus, dass etwa 10-15% der Menschen mit einer SARS-CoV-2-Infektion ein Post-Covid-Syndrom entwickeln.
Spielt es eine Rolle, ob das eine schwerwiegende oder eine leichte Infektion war, vielleicht sogar symptomfreie?
Das ist eine der Überraschungen, die wir in der Tätigkeit in unserer Ambulanz erlebt haben. Am Anfang haben wir gedacht, dass diese Ambulanz eine Anlaufstation für Patienten mit schwerer SARS-CoV-2-Infektion ist, haben dann aber sehr schnell gelernt, dass die überwiegende Anzahl der Patientinnen und Patienten die SARS-CoV-2-Infektion zu Hause durchgemacht haben. Also auch nach einer leichten, wenig symptomatischen SARS-CoV-2-Infektion kann es zu einem Post-Covid-Syndrom kommen.
Was sind nach den bisherigen Erkenntnissen typische Merkmale bei Post-Covid-Patienten?
Der typische Post-Covid-Patient klagt über eine deutliche Einschränkung seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Er beklagt Luftnot bei leichten körperlichen Belastungen, wie zum Beispiel Treppensteigen oder Spaziergehen, Erschöpfungszustände nach Arbeiten, und das müssen nicht nur körperliche Arbeiten sein, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Schlafstörungen, depressive Verstimmung, auch anhaltender Geruchs- und Geschmacksverlust. Das drückt aus, dass wir hier ein Bündel von verschiedenen Symptomen, die ganz unterschiedliche Organsysteme betreffen, vorfinden und der Patient eben nicht unter einer Beschwerde, unter einem Symptom alleine leidet.
Ihre Ambulanz, Ihre Post-Covid-Ambulanz in Jena, die gibt es ja seit ungefähr 1,5 Jahren, seit August 2020. Gibt es Patienten bei Ihnen, die seit 1,5 Jahren oder seit über einem Jahr tatsächlich solche Merkmale aufweisen?
Leider. Auch das ist etwas, was wir haben lernen müssen. Wir hatten am Anfang die Hoffnung, dass nach 3, 6 Monaten die Beschwerden bei den Patienten dann doch besser werden und die Patienten in ihr normales Leben zurückfinden, haben jetzt die ersten Patienten von August 2020 bis Ende 2020 nochmal nachuntersucht. Das heißt, überblicken eben einen Zeitraum von mehr als einem Jahr und müssen feststellen, dass 80% der Patienten immer noch unter Beschwerden leiden und dass bei vielen Patienten diese Beschwerden eben nicht besser geworden sind, sondern in gleicher Intensität noch anhalten. Das heißt, hier entwickelt sich ein Langzeitproblem für den Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft.
Auch jüngere Patienten darunter?
Auch jüngere Patienten, Patienten, die 17, 18 Jahre sind, die 3, 4 Tage mit der akuten Infektion zu tun hatten, vielleicht im Bett lagen, ein bisschen Fieber hatten, dann aber sich eigentlich wieder ganz gesund fühlten und mit einer Latenz von wenigen Wochen dann Beschwerden im Sinne dieses chronischen Erschöpfungssyndroms entwickeln.
Welche Erfahrungen haben Sie mit der Therapie von Post-Covid bisher seit August 2020 gemacht?
Eine kausale Therapie gegen die Symptome bei Post-Covid-Syndrom gibt es trotz aller Anstrengungen noch nicht. Das, was sich die Betroffenen wünschen, das, was wir uns als behandelnde Ärztinnen und Ärzte wünschen, wäre eine medikamentöse Behandlung, die rasch und zuverlässig zu einer Verringerung der Beschwerden führt. Dieses gibt es bisher nicht. Das heißt, das, was wir machen können, sind stützende Behandlungsmaßnahmen, also zum Beispiel dem Patienten ein körperliches Trainingsprogramm verordnen, was ganz gezielt darauf ausgerichtet ist, dass der Patient sich nicht überlastet. Dann sind Konzentrations- und Aufmerksamkeitsübungen, also das Trainieren von Gedächtnis und Konzentration wichtig. Auch Entspannungsübungen gehören dazu. Koordinationstraining sind wichtige Elemente der Behandlung.
Vielleicht noch ganz kurz, dann wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass bei Ihnen in Jena diese spezielle Ambulanz entstanden ist?
Ja, das entstand aufgrund der Beschwerden der Patienten. Die Patienten haben sich nach Entlassung an uns gewandt und haben gesagt, es geht mir nicht besser, kann ich mich bei Ihnen nochmal ambulant vorstellen? Diese Nachfragen der Patienten haben dann eine so hohe Zahl eingenommen, dass wir hierfür sehr frühzeitig eine spezifische Ambulanz eingerichtet haben.
Mhm. Wie lief das dann ab? Also haben Sie Fördergelder, bestimmte Fördersummen beantragt? Wie lief das organisatorisch ab?
Wir haben in der Klinik eine große Ambulanz für Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen, mit Lebererkrankungen und haben praktisch Ressourcen aus dieser Ambulanz dann zugunsten der Post-Covid-Patienten umgeschichtet. Das ist der erste Schritt gewesen. Der zweite Schritt war, dass wir mit der Landesregierung in Erfurt über ein Versorgungskonzept gesprochen haben und jetzt eine finanzielle Unterstützung für das Post-Covid-Zentrum am Universitätsklinikum Jena haben, wofür ich sehr dankbar bin.
Kann eine Impfung das Risiko von Post-Covid absenken?
Ja, klares Ja. Eine Impfung, auch wenn sie nicht hundertprozentig vor einer Infektion schützt, doch viele, viele Infektionen verhindern kann. Und wenn eine Infektion nicht auftritt, tritt auch kein Post-Covid-Syndrom auf.
In Thüringen gibt es ja einen relativ hohen Anteil an sogenannten Corona-Skeptikern. Es gab sehr hohe Inzidenzen in bestimmten Landkreisen, unter anderem in Thüringen. Macht sich das bei Ihnen speziell an der Klinik bemerkbar?
Wir bemerken an der Klinik auch die Corona-Skepsis. Wir bemerken es bei Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung aufgenommen werden. Es gibt Patienten, die, selbst wenn sie auf der Intensivstation liegen und kurz vor der Beatmung stehen, nicht realisieren, wie schwer krank sie sind und wie sehr es sinnvoll gewesen wäre, wenn sie sich zum Beispiel geimpft hätten. Fast alle Patienten, mehr als 90% der Patienten, die bei uns auf der Intensivstation liegen, sind ungeimpft. Deshalb stehen wir auch manchmal mit einer gewissen Fassungslosigkeit oder auch Traurigkeit vor den Patienten, weil wir wissen, dass durch eine frühzeitige Impfung doch vielen Menschen großes Leid erspart worden wäre.
Und dennoch gehen ja in vielen, auch kleineren Städten in ganz Deutschland derzeit ja regelmäßig Menschen auf die Straße. Wie nehmen Sie in Thüringen jetzt speziell die politische Stimmung, gesellschaftliche Stimmung aktuell wahr?
Wenn Sie sagen, dass es viele Menschen gibt, die gegen Corona-Maßnahmen oder gegen Impfung demonstrieren, dann ist das richtig. Aber es gibt noch viel, viel mehr Menschen, die jeden Tag für diese Maßnahmen demonstrieren, indem sie nämlich zum Impfen gehen. Und wenn wir vor Weihnachten pro Tag mehr als 1 Million Menschen erlebt haben, die sich haben impfen lassen, dann ist es eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung, die die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme für sich angenommen hat und die sich eben durch die Impfung vor einer Infektion schützen. Wichtig ist, dass man in ein Gespräch kommt, dass man gegenseitig sich zuhört. Aber gegenseitiges Zuhören heißt eben auch, dass die andere Seite zuhört und versucht, den Argumenten der Ärzte zu hören, diese Argumente zu bewerten und daraus dann eine individuelle Konsequenz zu ziehen.
Und dennoch gibt es ja viele, bei denen zumindest unterstellt wird, dass sie für Argumente, medizinische Argumente, nicht mehr zugänglich seien. Haben Sie persönlich, haben Kolleginnen und Kollegen von Ihnen an der Klinik Anfeindungen erlebt?
Es gibt, auch ich persönlich habe Anfeindungen erlebt. Am Anfang hat mich das persönlich auch getroffen. Mittlerweile schaffe ich es aber, mich davon zu distanzieren und versuche trotzdem, den Menschen so gut wie möglich zu helfen.
In welcher Form war das?
Durch Briefe oder auch durch Schmierereien vor dem Labor, also Briefe in den persönlichen Briefkasten, natürlich auch eine Vielzahl von verschiedenen E-Mails oder Schmierereien an den Wänden vor dem Labor. Das ist eine Form von Protest, für die ich kein Verständnis dann mehr habe.
Hat das trotzdem auch das Personal vielleicht in Teilen bei Ihnen an der Klinik zermürbt, demoralisiert?
Wissen Sie, wenn Sie auf der Intensivstation tagtäglich so wirklich unter schwerer körperlicher Belastung um das Leben von Patienten ringen und gerade die Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen, das Pflegepersonal auf den Intensivstationen befindet sich seit 2 Jahren in so einem Dauersprint. Das ist im Sommer diesen Jahres etwas besser gewesen, aber jetzt sind die Herausforderungen, die Anstrengungen wieder riesig groß. Wenn Sie das tagtäglich machen und dann zu hören bekommen, also diese Erkrankung gibt es nicht und dass die Impfung davor schützt, ist Blödsinn, entsteht im besten Fall Unverständnis und Frustration und dass manchmal dann das eine oder andere scharfe Wort auch fällt, kann ich persönlich auch nachvollziehen.
Stichwort Herausforderungen mit Blick auf die Omikron-Variante. Was erwarten Sie für die kommenden Wochen und Monate? Sehen Sie irgendwo auch einen Lichtstreif am Horizont?
Ich weiß nicht, wie sich die Situation in Thüringen mit der Omikron-Variante entwickelt. Wir haben eine Bevölkerung, die im Durchschnitt relativ alt ist. Wir haben einen großen Anteil von leider immer noch nicht geimpften Menschen. Von daher kann es durchaus sein, dass die Omikron-Variante die Zahl der Krankenhauseinweisungen und auch die Zahl der intensivmedizinischen Behandlung nochmals deutlich erhöht. Ich habe aber in den vergangenen 24 Monaten gelernt, dass wir uns auf diese Situation sehr gut vorbereiten. Es gibt Pläne, es gibt Konzepte und wir werden auch den Herausforderungen der Omikron-Variante mit diesen Konzepten begegnen und werden es so gut wie möglich, und bisher haben wir es sehr gut gemacht, es so gut wie möglich auch mit Omikron oder gegen Omikron schaffen.